Naja, bei Derrida ist es so, dass er so etwas wie eine negative Theologie weiter verschärft, die eine negative Theologie der Sprache, die hier Walter Benjamin schon ankündigt. Nämlich Walter Benjamin sagt so, dass wir haben so etwas wie Idealfall. Dieser Idealfall, das ist die göttliche Sprache. Und wir haben auch Zugang zu dieser göttlichen Sprache durch die Offenbarung, also dadurch, dass Gott auch in der Welt gesprochen hat. Das ist eine christliche Idee im Grunde, ja. Auch wenn sozusagen das im Rahmen der jüdischen Theologie ein bisschen sozusagen verdeckt aufkommt. Aber die Antwort ist wie die christlichen Schriften. Warum können wir überhaupt Bilder gebrauchen? Weil Christus Bild Gottes ist. Gott hat ihm dieses Bild von sich selbst gemacht, hat uns gezeigt, dadurch eine Erlaubnis gegeben, sozusagen Bilder zu machen und in Bildern auch Wahrheit auszudrücken. Ja, ungefähr in diese Richtung geht auch Benjamin, indem er sagt, weil Gott zu uns gesprochen hat, hat er uns auch teilhaftig gemacht an seiner Sprache. In diesem Sinne, zwischen unserer Sprache und göttlicher Sprache gibt es doch etwas Gemeinsames. Ja, etwas, was sozusagen uns von der absoluten Mitteilbarkeit oder idealen Mitteilbarkeit nicht ganz trennt, sondern uns mit dieser Möglichkeit der absoluten Mitteilbarkeit verbindet. Weil Gott hat zu uns gesprochen, ja, nicht zu anderen, sondern zu den Menschen. Das unterstreicht. In Bezug auf diese Überlegung ist Derrida sicherlich skeptisch, weil er meint, erstens, die Tatsache, dass Gott zu uns gesprochen hat, ist ein Ereignis. Von diesem Ereignis haben wir nichts. Vielleicht Abraham hat etwas von diesem Ereignis, weil er mit Gott gesprochen hat. Vielleicht noch ein paar Leute, ja, aus dieser Geschichte. Aber das waren punktuelle Ereignisse. Und wir waren an diesen Ereignissen nicht beteiligt, weil, wie Derrida sagt, die Ereignisse, die vorne Charakter haben, sozusagen, die Charakter haben, eine gesprochene Sprache, eine kleine Reichweite haben, ja. Man muss, als dieser Buschmann gesprochen hat, musste man einfach dabei sein. Ja? Man musste in der Reichweite der Stimme sein, so wie Abraham damals, da konnte man das hören. Ist man 2 Meter weg, ja, hat man nichts davon gehört. Ja? Wenn man 200 oder 2000 Jahre weg ist, sowieso nicht. Ja? Genauso ist es mit Christus, genauso ist es mit Sokrates, ja, nicht wahr? Er sagt, das ist sehr nett, ja, Plato hat tatsächlich mit ihm gesprochen, obwohl er auch sich nicht getraut hat, das letzte Gespräch zu führen, und hat nur für seine letzte Schrift zu Sokrates Zeiten nur die Berichte Bekannten, mutige Bekannten sozusagen wiedergegeben, die tatsächlich im Gefängnis besucht haben. Er selbst hat aber Angst gehabt und war nicht dabei. Aber auf jeden Fall, alle wir, die hier versammelt sind, können ganz bestimmt nur eines sagen, wir waren nicht dabei. Das bedeutet, dass zu uns hat Gott nicht gesprochen. Wenn er zu irgendjemandem gesprochen hat, hat er zu uns nicht gesprochen. Das bedeutet, dass wir in Bezug auf die Sprache, die wir tatsächlich sprechen, diese Beanspruchung eines Kontakts zu der göttlichen Sprache, wie Benjamin es macht, dass wir diese Beanspruchung, dass wir diesen Anspruch nicht erheben können. Weil wir waren nicht diejenigen und sind nicht diejenigen, zu denen gesprochen wird. Wenn zu uns gesprochen wird, das heißt, wenn jetzt in diesem Zimmer Stimme Gottes erklingt und der Versammelte etwas unmittelbar mitteilt, das kann passieren. Ja? Da steht als Möglichkeit niemand in der Abrede, da sagt Derrida, wäre ein Ereignis des Ankunft des absolut anderen, ja, und das Ereignis dieser Ankunft, darauf warten wir, es gibt auch messianische Zeichen, dass diese Ankunft tatsächlich stattfinden kann, unter Umständen, ja, und wenn der Gott zu uns jetzt spricht, würden wir nicht überrascht, ja, weil wir haben dann diese Geschichte gehört, oder andere Leute, zu denen gesprochen hat, also ganz überrascht werden wir nicht, und wir werden sozusagen interessiert zuhören. Solange das aber nicht stattfindet, das Einzige, was uns bleibt, ist die Tatsache zu reflektieren, dass Gott zu uns persönlich in seiner realen, materiellen Stimme nicht gesprochen hat, sondern dass wir darüber, dass es sowas passiert, nur gelesen haben. Das heißt, zwischen uns und diesem Ereignis steht ein Text. Text ist par excellence stumm. Mit dem Text kann man nicht sprechen, mit dem Buch kann man nicht sprechen. Das Buch spricht nicht zu uns. Das Buch ist wie ein Stein oder wie ein Tisch. Es ist ein Gegenstand in der Welt. Dass in diesem Gegenstand etwas geschrieben steht, hat zu uns selbst und zu unserem Schicksal und für unser Schicksal keine Bedeutung. Wir müssen das reflektieren und die Reflexion dieser Tatsache, das heißt, die Reflexion der grundsätzlichen Stummheit der Sprache, der grundsätzlichen Unmitteilbarkeit der Sprache, der Tatsache, dass wir aus der Möglichkeit der totalen Mitteilbarkeit, das heißt totalen Medialität der Sprache, eigentlich abgeschnitten sind. Und de facto mit anderen Medien zu tun haben und nicht mit der Sprache selbst. Das heißt, wir haben zu tun mit dem Medium Buch oder mit dem Medium Fernsehen oder mit dem Medium Internet oder mit diesem Medium oder jenem Medium. Aber mit der Mediensprache haben wir nichts zu tun. Mit der Mediensprache hat noch zu tun Gott und er spricht nicht zu uns. Also zunächst einmal sind wir von diesem Medium abgeschnitten. Das heißt, wir sind von der totalen Möglichkeit der Mitteilbarkeit abgeschnitten. Das heißt, alles, was wir hören, ist im Grunde stumm. Alles, was Sie von mir hören, wird aufgenommen. Ja, Sie sehen das. Es wird aufgenommen, das heißt, Derrida würde sagen, in dem Falle, es ist immer schon eine Aufnahme und ich bin immer schon tot. Ja. Sagt, alles, was aufgenommen ist, zeigt nur einfach, dass der Sprechende immer schon tot ist, weil er etwas sagt, was auch in seiner Abwesenheit und nach seinem Tod wiederholt werden kann, ja, durch die Abspielung dieser Aufnahme. Und das bedeutet, dass er auch in der Zeit, als er spricht, immer schon tot ist und immer schon eigentlich als Aufnahme seiner selbst spricht, so etwas wie eine körperliche Inkarnation dieses Apparats. Ja? Im Grunde zwischen diesem Apparat und meinem Körper gibt es ja keinen Unterschied. Das sind Träger einer sich wiederholenden Lautkombination. Diese ist als solche grundsätzlich stumm, das heißt grundsätzlich interpretationsbedürftig, das heißt jeder von Ihnen dann gefragt, was ich gesagt habe, gibt eine andere Interpretation, hat 90% vergessen und 10% anders interpretiert. Jetzt, wenn man zum Beispiel sagt, ja gut, dann erinnern wir uns daran, spielen dann wieder ab. Ja. Aber wenn das alles abgespielt wird, kommt zum Gleichen. Andere 90%, vielleicht nicht die gleichen, aber andere 90% werden vergessen, 10% anders interpretiert. Und so, die Wiederholung dieses Vorgangs führt nicht zur Klärung dessen, was gesagt worden ist, sondern zur Einsicht, dass es gar nichts gesagt worden ist. Das heißt, dass das ganze Ereignis im Grunde nicht stattgefunden hat und dass die ganze Rede eigentlich grundsätzlich stumm war und dass es zwischen meiner Rede und diesem Tisch im Grunde kein Unterschied besteht. Ich manifestiere mich in der Welt im Grunde auf der gleichen Stufe, wie dieser Tisch sich manifestiert, das heißt im Modus der Nicht-Mitteilbarkeit oder begrenzten Mitteilbarkeit, also radikal begrenzten Mitteilbarkeit. Diese Reflexion ist die Derridaische. Ja? Derrida ruft uns zu, nicht die Mitteilbarkeit zu reflektieren oder die Bedingungen der Mitteilbarkeit, weil er an die nicht mehr glaubt. Oder sie als eine außerordentliche messianische Ausnahme vorausschlägt. Und stattdessen zu denken an die Stumme, an die Dimension des Stummen oder stumme Dimension eines jeden Redners. Ja. Das ist so eine kritische Weiterführung dieses Ansatzes im Sinne einer negativen Theologie. Negative Theologie in dem Sinne, dass das Reden von Derrida immer noch theologisch bleibt. Das ist keine Philosophie, das ist eine reine Theologie. Aber überhaupt sozusagen, im 20. Jahrhundert gibt es ja keine Philosophie. Das wissen wir, Philosophie hat sich erledigt mit, darüber hat Hegel geschrieben, hat er auch recht, dass mit ihm die Philosophie am Ende war. Was wir danach haben, ist wiederbelebte Theologie. Und sozusagen Derrida ist so ein Theologe, aber es ist eine negative Theologie. Das heißt, es ist eine Theologie, die zwar Gott reflektiert, aber im Modus der Absenz. Das heißt, im Modus der Gottlosigkeit. Aber im Modus der Gottlosigkeit, das heißt des Fehlens Gottes, des Todes Gottes zu reflektieren, ist nicht weniger theologisch, als Gott als Präsenz oder als Anwesende zu reflektieren. Das ist nur eine andere Art Reflexion, die theologische Reflexion, die eben eine negative Theologie, also als negative, als Apophatik, ja, sozusagen, bezeichnet. Sehr weitere Fragen zu beginnen.
Ich habe schon eine Frage. Ich glaube, es ist der Text Goethes Wahlverwandtschaften, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, in dem Benjamin eine Idee beschreibt, die als faustische Mutter, glaube ich, die so ein das ist, glaube ich, ein bisschen so vorzustellen, eine faustische Mutter hat mehrere Kinder, die sie unterschiedlich stark und schwach mal bindet und anzieht und auch wieder wegstoßen kann. Inwiefern entspricht dieses Bild der faustischen Mutter der offenbarenden Sprache? Oder diese Idee, wie weit ist die in die Offenbarung hinein hierarchisiert oder hat das eigentlich gar nichts damit zu tun? Also, ja, ich bin mir da nämlich nicht ganz sicher.
Ja, das ist überhaupt die ganze Geschichte ist da problematisch, weil er beginnt auch zum Teil unter Einfluss von Adorno und so weiter, sich für die Natur zu interessieren. Natur hier trifft auch hat etwas rein Negatives, ja, als sozusagen der Raum des Leidens. Ja, also alles naturhafte Leiden und die Bestimmtheit. Auf der anderen Seite gibt es so etwas wie Illusion einer ursprünglichen Einheit, eben von Freud als sozusagen Mutter eigentlich, von einer suggerierten Einheit zwischen Geist und Natur. Ja, so etwas wie paradiesischer Zustand, ein paradiesischer Zustand, in dem dieser Unterschied zwischen Natur und Geist oder Natur und Sprache nicht stattfindet, insofern, dass die Natur ihren Namen kennt. Ja. Deswegen die Magie möglich ist. Ja. Es ist zum Beispiel, so wie das Kind sagt, ich meine, essen, ja, und krieg Essen. Ja. Das heißt, sozusagen, Dinge erscheinen, wenn sie benannt werden. Ja, es gibt keinen Unterschied zwischen Präsenz und Abstinenz. Es gibt kein, ja, weil wir insgesamt, was ist Tod? Was ist das Zeichen des Todes? Und warum jedes Zeichen ist das Zeichen des Todes? Das, zumindest seit Saussure ist es so, dass wir über einen Hund sprechen können, ohne dass diesen Hund erscheint. Ja, es ist genauso wie jetzt mein Beispiel. Ja. Ich kann auch sprechen, wenn ich tot bin, und über mich kann gesprochen werden, wenn ich tot bin, oder man kann über einen Gegenstand sprechen, auch dann, wenn dieser Gegenstand anwesend ist. Das ist Effekt der Ursünde, ja, für Benjamin. Dass man sozusagen, dass jedes Zeichen und jede Sprache als Möglichkeit der Abwesenheit des Referenten, also phänomenale Abwesenheit des Referenten, nichts anderes als die Sprache des Todes ist. Ja, das ist das Thema, das dann von Derrida eigentlich übernommen wird und sehr verstärkt. Demgegenüber ist es so, dass göttliche Sprache eine magische Sprache der Anwesenheit ist, und zwar insofern, dass Gott alle Dinge geschaffen hat durch die Benennung, sagt er. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, Hund, also Gott sagt Hund, ja, es gab keinen Hund mehr. Ja, es gab keinen Hund. Aber er sagt Hund und der Hund entscheidet. Wenn er das jetzt wiederholt und noch einmal sagt Hund und wieder erscheint, ja. Es kann nicht so sein, dass Gott sagt Hund und Hund ist nicht da. Ja. Die Möglichkeit ist nicht da. Das bedeutet, es gibt eine totale Identität zwischen Natur und Sprache. Ja. Das ist das Mütterliche, von der wir abgeschnitten sind. Und ich habe so einen Text geschrieben, den ich selbst, obwohl es blöd ist, zitieren möchte. Nämlich, also blöd sich selbst zu zitieren, nämlich, ich habe mich die Frage gestellt, warum die Menschen irgendwann, jetzt ist nicht mehr der Fall, aber irgendwann, so 20 Jahre, vor 20 Jahren, oder ich weiß nicht wann, sehr begeistert waren vom Internet. Ja, und gedacht haben, die virtuelle Welt ist so wie ein neues Paradies. Ja. Und mit allen diesen Immaterialität, zum Leotard und dann immaterielle Arbeiter als Verheißung der neuen Welt, Nebel und Hart, ja, alles diese Geschichten. Und meine Vermutung war, ich habe diesen Text benutzt, ja, das war vor sehr vielen Jahren, habe diesen Text benutzt, um das zu erklären, und die Idee war die, dass im Sinne von Benjamin Computersprache eben magisch funktioniert, insofern, dass wenn ich klicke auf ein Zeichen, das Angeklickte erscheint. Ja, das heißt, ich bin sozusagen im Sinne dieses Textes im paradiesischen Zustand, in dem Beschreibung und Anrufung nicht voneinander unterschieden werden können. Ja? Auch wenn ich zum Beispiel viele Texte lese und dann kommt ja zum Beispiel, ich weiß nicht, Kant hat so und so gesagt, ja? Im Text auf dem Computer. Ich klicke auf das Wort Kant ja, und Kant erscheint. Ja? Also sein Bild erscheint und ja, ich war Biografie erscheint und dann, wenn ich weiterklicke, dann die Liste seiner Filme erscheint. Also so weit Kant in der virtuellen Welt lebt, ja? Und er lebt dort als dieser Kant, ja? Also die Summe dieser Referenzen, kann ich sozusagen, gibt es ja keine Kluft zwischen Beschreibung und Anrufung. Und das fehlende Kluft zwischen Beschreibung und Anrufung ist der paradiesische Zustand der Einheit zwischen Sprache und Natur. Das heißt, man kann vermuten, dass die Menschen begeistert waren von der technisch hergestellten Illusion des Verschwindens dieser Kluft, die sozusagen durch die Programmierung bestimmte Internetseite hergestellt wurde. Ideal wäre der Fall, wo man im Internet nur überhaupt nur die Sätze antreffen könnte und die Wörter antreffen könnte, die man dann anklicken könnte und dann alles, was mit diesen Wörtern bezeichnet würde, dann erscheint. Ja, das wäre sozusagen ein total paradiesischer Zustand. Und auch diesen total paradiesischen Zustand bewegt sich zu, ja, nicht mal Internet, das ist mehr und mehr sind auf diese Weise gestaltet. Naja, das ist die Antwort, ja. Das heißt sozusagen, die verklärte Natur, von der wir abgeschnitten sind. Also der Mutterschoss, ja. Der Ursprung, das war die Einheit zwischen Beschreibung und Anrufung, wo die Möglichkeit der Beschreibung in der Absenz nicht existiert, sondern jede Beschreibung gleich Anrufung ist und gleich Präsenz erzeugt. Dann ist die Sprache und Natur gedeckt. Ja, noch was zu sagen. Wir haben noch 15 Minuten. Mhm. Okay, dann gehe ich davon aus, dass die Sprachtheorie kommt. Dingen in allen gleich klar und deutlich geworden ist. Und keine weiteren Fragen vorliegen. Und entlasse Sie für heute. Aber